Willkommen zur 56. Ausgabe der Speckschau. Mein Name ist Lars. Als im 18. Jahrhundert die Geschichten aus Tausend und einer Nacht langsam in Europa ankamen, hatten sie schon über 1000 Jahre Geschichte hinter sich. Die Ursprünge von Tausend und eine Nacht sind nicht ganz klar. Wahrscheinlich kamen sie aus Indien und wurden dann über das Persische ins Arabische übertragen, nachdem in Arabien die Menschen das für exotisch gehalten haben. Was natürlich ein bisschen ironisch ist, weil in Europa natürlich das Arabische wiederum als exotisch betrachtet worden ist. Die Sammlung Tausend und eine Nacht ist die Geschichte von Scheherazade. Scheherazade ist eine Prinzessin, die bei Sonnenaufgang des folgenden Tages hingerichtet werden soll. Sie versucht, den Vezier ein bisschen auszutricksen, indem sie ihm Geschichten erzählt. Und immer wenn es ganz besonders spannend wird, geht die Sonne auf und der Vezier sieht davon ab, sie hinrichten zu lassen, denn er möchte das Ende dieser Geschichte erfahren. Und so sind eben alle Geschichten in Tausend und einer Nacht in diese Rahmenhandlung um Scheherazade eingebunden. Zwischendurch ist das Ganze natürlich erweitert worden, umgeschrieben worden und es gibt keinen wirklichen festen Autor. Das ist ein bisschen wie bei den Märchen, die die Gebrüder Grimm gesammelt haben. Hier wissen wir wenigstens, das sind die Fassungen, die Gebrüder Grimm dann schließlich aus der mündlichen Tradition übernommen haben. Bei Tausend und einer Nacht können wir das nur an sehr wenigen Stellen festmachen und ja, müssen eigentlich davon ausgehen, dass das sehr, sehr viele verschiedene Autoren und Sammler waren, die hier ihre Finger im Spiel hatten. Zu den bekanntesten Geschichten aus dieser Sammlung gehören zum Beispiel Sindbad, Ali Baba und die 40 Räuber oder Aladdin und die Wunderlampe. Lange bevor nun Leute wie Ray Harryhausen oder eben Disney ihre Finger an diesen Stoff gelegt haben, gab es Adaptionen im Film von Tausend und einer Nacht. Es gab zum Beispiel viele Motive aus Tausend und einer Nacht in den Filmen von Georges Méliès. 1924 erschien ein Film namens Der Dieb von Bagdad, The Thief of Baghdad, vom amerikanischen Regisseur Raoul Walsh. Aber auch in Deutschland hat man sich diesen Motiven und diesen Themen bedient. Nämlich zum Beispiel auch in Die Abenteuer des Prinzen Ahmed. Und das ist der Film, den ich euch heute vorstellen möchte. Das ist ein Stummfilm aus dem Jahre 1926 und es handelt sich hierbei um den ältesten noch erhaltenen Animationslangfilm, ja, den wir kennen. Vor diesem Film hat es noch einige andere Animationsfilme gegeben. Das waren meistens Kurzfilme und in Argentinien gab es noch Quirino Cristiani, der schon eher zwei Animationslangfilme gedreht hat, die aber mittlerweile leider verschollen sind. Die Abenteuer des Prinzen Ahmed beginnen mit einem großen Fest. Der Kalif hat Geburtstag und veranstaltet in seiner Hauptstadt eine große Party. Zu der taucht auch ein afrikanischer Zauberer auf. Der reitet auf seinem fliegenden Zauberpferd in das Kalifat und möchte den Kalifen beeindrucken. Er verspricht ihm das Pferd gegen einen Schatz. Der Zauberer verrät natürlich nicht, dass er mit diesem Schatz eigentlich die Tochter des Kalifen meint. Die heißt Dinarzade und hat einen Prinz namens hat einen Bruder namens Ahmed. Es kommt zu einem kleinen Schlagabtausch, an dessen Ende sich Prinz Ahmed auf das fliegende Pferd setzt und senkrecht in den Himmel steigt und erstmal aus dem Spiel ist. Er landet auf der Dämoneninsel Wak Wak und trifft dort die Herrscherin Paribanu und ihre Gespielinnen. So beginnen also die Abenteuer des Prinzen Ahmed. Was mich an diesem Film am meisten beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie das Ganze animiert ist. Wir sehen farbige Hintergründe und davor bewegen sich ja schwarze Figuren. Diese Figuren sind Stop-Motion animiert und wurden aus Pappe ausgeschnitten. Das sind also diese Scherenschnitte, die sich manche Leute an die Wand hängen. Nur, dass wir in diesem Film über 300.000 davon haben, die teilweise ja in absurden Detailreichtum gestaltet sind. Und naja, ihr müsst euch vorstellen, dieser Film hat zum Beispiel auch Szenen an einem See oder am Meer. Und die Figuren haben Spiegelungen im Wasser. Wenn man da genau auf diese Spiegelungen achtet, dann sieht man, dass da Wellen durchgehen. Und dann muss man sich eben vorstellen, diese Spiegelungen bestehen aus kleinen Papierschnipseln, die genau im richtigen Bild die richtige Bewegung machen, damit das Ganze, ja, ich sag mal, halbwegs realistisch aussieht. Auch in den Hintergründen passiert eine ganze Menge. Da ist zum Beispiel eine Kammer, in der sind Vorhänge aufgehangen und im Hintergrund gibt es einige, die sind etwas blasser. Und deren Intensität verändert sich die ganze Zeit, was eben ja ein flackerndes Lampenlicht stilisieren soll. Dieser Film ist also unglaublich detailreich gestaltet. Viele der Dinge bekommt man überhaupt nicht mit, aber wenn man wirklich mit einem offenen Auge diesen Film schaut, dann sieht man, wie detailreich, wie fantasievoll eben dieser ganze Film gestaltet ist. Und das korrespondiert eben mit der Geschichte, mit den Motiven, die da verarbeitet worden sind. Es ist Fantasy im allerbesten Sinne. Für diesen Film verantwortlich war Lotte Reiniger. Das ist eine Scherenschneiderin und Freundin des chinesischen Silhouettenpuppenspiels, die sich gedacht hat, ja, da mache ich doch mal einen Film. Die war unglaublich gut vernetzt. Die kannte zum Beispiel Bertolt Brecht. Die war später auch mit Fritz Lang oder Georg Wilhelm Pabst bekannt. Sie hat gerne auch mit Karl Koch zusammengearbeitet, mit dem sie auch verheiratet war, und fand in Louis Hagen, einem jüdischen Banker, einen Finanzier für dieses Filmprojekt. Am Ende war sie es, die eben diese ganzen kleinen filigranen Scherenschnitte produziert hat und eben ja Regie geführt hat bei diesem Projekt. Warum bei dieser Konstellation keine Kopie des Films in Deutschland den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, muss man, glaube ich, nicht erklären. Ein jüdisch finanzierter Film über einen muslimischen Helden aus einer linken Szene heraus ist, glaube ich, ja, prädestiniert dafür, um auf einem Nazi-Scheiterhaufen zu landen. Zum Glück fand man im National Film and Television Archive in Großbritannien noch eine Kopie, die dazu gedacht war, weitere Kopien herzustellen und dann zur Vorführung zu bringen. Diese Kopie war in Schwarz-Weiß, die man dort gefunden hat, aber auf dem Film gab es handschriftliche Notizen, wo eben vermerkt war, welche Szene welche Farbe bekommen sollte. Und das war die Grundlage für eine Restauration, die dann im Jahre 1999 veröffentlicht worden ist. Und das ist eben die Fassung, die wir auch heute so zu sehen bekommen. Zum Beispiel bei Mubi. Wenn ihr ein Abo bei Mubi habt, dann habt ihr Glück, denn dort gibt es diesen Film derzeit noch für, ich glaube, 2 Wochen oder so zu sehen. Dieser Film ist nicht nur aus historischen Gründen interessant, sondern ich fand, den kann man auch heute noch ziemlich gut anschauen. Der ist nicht so ausufernd episch wie zum Beispiel Metropolis oder andere Filme aus dieser Zeit, sondern der ist schon relativ modern. Beispielsweise die Szene, in der Ahmed mit auf dem fliegenden Pferd in den Himmel aufsteigt. Die hat mich sehr an moderne Szenen von Superhelden erinnert, weil Ahmed wirklich auf diesem Pferd senkrecht in den Himmel steigt und man unten ganz klein nur die Silhouette der Stadt sieht. Eine der wichtigsten Szenen des Films enthält einen Kampf zwischen dem afrikanischen Zauberer und einer Hexe, die Ahmed unterwegs noch trifft. Und diese Szene wurde praktisch, ja, also im Sinne der Szene 1:1 im Disney-Film Die Hexe und der Zauberer wiedergegeben. Ich würde nicht sagen, dass dieser Film völlig unproblematisch ist, was diesen, was den Rassismus und diesen Exotismus, also diese Fixierung auf scheinbar Exotisches angeht. Also es ist, dieser Film ist immer noch europazentriert. Es wird das gezeigt, was Europäer eben exotisch finden. Allerdings haben wir eben auch einen muslimischen Helden. Der islamische Glaube wird ganz konkret auch gefeiert, würde ich sagen sogar. Denn am Ende des Films, wo normalerweise vielleicht Kirchenglocken das Ende des Films glorifizieren würden, wenn der Held das Mädchen kriegt und so weiter und so fort, haben wir hier Muezzine, die von den Minaretten die frohe Botschaft ausrufen und zum Gebet aufrufen. Was mich am meisten irritiert hat, war der Umgang mit Frauenfiguren in diesem Film. Es gibt beispielsweise eine Szene, in der Ahmed die Elfenkönigin Paribanu entführt. Und um das zu tun, stiehlt er ihr die Flügel, was im asiatischen Raum eine relativ verbreitete Vergewaltigungsmetapher auch ist. Und sie wird ja dann auch gegen ihren Willen von Wak Wak, dieser magischen Insel, entführt. Am Ende ist sie natürlich trotzdem unsterblich in den Helden verliebt. Und das, das steckt in diesen alten Geschichten drin. Und das finden wir ja auch bei Grimms Märchen häufiger. Davon abgesehen halte ich die Abenteuer des Prinzen Ahmed für einen sehr sehenswerten Film. Wir haben es hier, wie gesagt, mit einem der frühesten Animationsfilme zu tun. Und wenn man sich über Pixar unterhält, dann finde ich, sollte man die Abenteuer des Prinzen Ahmed wenigstens irgendwo im Hinterkopf behalten und um die Geschichte einfach dieser Kunstform, dieser Art von Film zu kennen und vor diesem Hintergrund eben auch neue Filme besprechen zu können. Wenn ich mir so die Bewertungszahlen auf Letterboxd und IMDb anschaue, habe ich das Gefühl, dieser Film ist gar nicht so bekannt und beliebt unter Filmfreunden. Und deswegen möchte ich diesen Film auch etwas bewerben. Einfach um auch die Arbeit, die in diesem Ding steckt, wie gesagt, also die Animation ist super detailliert, zu würdigen und den Namen Lotte Reiniger vielleicht etwas bekannter zu machen. Das war's von mir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Die Speckschau ist eine Produktion von Lars Engelmann. Weitere Infos zum Podcast, die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum Flattern gibt's auf herrvonspeck.de.